Wir lesen Vers für Vers durch das zweite Buch Mose gerade und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir sind im Kapitel 18 und im Kapitel 19 heute Morgen. Israel hatte Gottes Wunder erlebt, sie hatten Erlösung erlebt, sie haben Befreiung erlebt, sie haben gelernt, dass Gott sie versorgt, sie haben gelernt, dass sie Gott vertrauen müssen, sie haben gelernt zu kämpfen, haben wir letztes Mal gesehen, vor allem im Gebet zu kämpfen. Alle, die Gott nachfolgen, die werden Kampf erleben, geistlichen Kampf, die werden mit Widerständen rechnen müssen. Nicht alle werden glücklich damit sein, dass wir Jesus nachfolgen. Nicht alle geistlichen Mächte, auch nicht alle Menschen. In 2. Timotheus haben wir diese wunderbare Verheißung. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Halleluja, Amen. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Vers eingerahmt haben und daheim im Wohnzimmer hängen haben. Aber das ist die Realität. Gottlose Menschen werden sich überführt fühlen von unserem heiligen, hoffentlich auch heilen Leben und Denken. Und das wird ihnen nicht passen. Und vielleicht werden sie sagen, du Spießer oder du Spinner oder sonst noch schlimmere Sachen. Viel mehr passiert uns in Deutschland normalerweise ja eh nicht. Also uns geht es vergleichsweise recht gut. Ab Kapitel 20 wird Gott seinem Volk seine Gebote geben für ein heiliges, für ein heiles Leben und Israel wird einen Bund mit Gott eingehen. Aber zuvor braucht Israel noch weitere Organisation, das sehen wir im Kapitel 18 und Vorbereitung auf den Bund, auf das Geben des Gesetzes, das sehen wir im Kapitel 19. Zuerst Organisation. Israel hatte Älteste, Israel hatte Familienoberhäupter, also es war ein total chaotischer Haufen, aber was die geistliche Leitung und den geistlichen Dienst betraf, das lag noch immer allein in den Händen von Mose und Aaron vielleicht. Und letztes Mal haben wir das gesehen, dass Mose dem Volk im Gebet gedient hat. Und Gott will jetzt aber den geistlichen Dienst auf eine breitere Basis stellen und er benutzt wie meistens Menschen, um das zu tun. Einen Menschen in dem Fall, um Mose zu korrigieren, in dem Fall seinen Schwiegervater Reguel oder Jitro. Manche glauben, dass es der Reguel, der Schwiegervater war, der Jitro, sein Schwager. Eigentlich nicht so wichtig. Ist nicht ganz klar, wo Jitro geistlich so stand. Er war der Priester von Midian, das heißt, er war ein religiöser Mann, ein religiöser Funktionär, könnten wir sogar sagen. Er war ein Nachkomme von Abraham, mit dessen zweiter Frau Keturah, Midian. Und ganz sicher hat Abraham seinen Glauben an den einen wahren Gott weitergegeben, an seine Nachkommen. Aber wie viel Offenbarung der Jitro persönlich von Gott hatte, wissen wir nicht. Aber trotzdem hat Gott ihn gebraucht. Und trotzdem lässt Mose den Jitro in sein Leben sprechen. Gott kann jeden gebrauchen. Wir wissen von Bileam, dass Gott einen Esel gebrauchen konnte, um in sein Leben zu sprechen. Die Frage ist, sind wir offen dafür? Sind wir offen dafür, bist du, bin ich, offen dafür, dass Gott durch einen Esel oder durch einen Jitro oder vielleicht durch dein Kind oder den unbekehrten Schwiegervater oder vielleicht den neubekehrten Bruder, die neubekehrte Schwester, zu uns sprechen darf. Mose hätte sagen können, hör mal Jitro, ich bin der Leiter, ich bin der Prophet Gottes, ich bin der, der mit Gott persönlich spricht. Wer bist denn du, dass du mich korrigieren willst? Aber diese stolze, diese arrogante Haltung hätte ihm selbst geschadet, oder? Mose war weiser als das. Mose hörte zu und weise sind auch wir, wenn wir zuhören. Selbst wenn es unsere Kritiker sind. Wir können von jedem was lernen. Wir können zuhören, es mitnehmen ins Gebet und dann das Gute festhalten, was Gott zu uns sprechen wollte, und den Rest rausschmeißen. Wir müssen uns nicht alles auflegen, was Leute uns umhängen wollen. Aber Gott kann durch jeden sprechen und wir wollen prinzipiell offen sein. Lasst uns lesen hier die ersten 5 Verse, Kapitel 18. Jitro aber, der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose, hatte alles gehört, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Dann nahm Jitro, der Schwiegervater des Mose, Zippora, die Frau des Mose, mit sich, nachdem dieser sie zurückgeschickt hatte, mit ihren beiden Söhnen. Der eine von ihnen hieß Gershom, weil er gesagt hatte, ein Fremder bin ich geworden im fremden Land. Der andere aber hieß Eliezer, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao gerettet. Also diese Umstände spiegeln sich in den Namen seiner Söhne wider. So kam Jitro, der Schwiegervater des Mose, mit dessen Söhnen und dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo er am Berg Gottes lagerte, am Horeb. Und wir haben schon drüber gesprochen. Theologen diskutieren, wo der Berg Gottes genau war, ob es der traditionelle Ort war auf der Halbinsel Sinai oder ob es in Arabien war, in Midian, ist für uns nicht ganz so wichtig, wo es war. Wichtig ist, was dort passiert ist. Ihr erinnert euch an Kapitel 4, wo Mose scheinbar eine Auseinandersetzung hatte mit seiner Frau wegen der Beschneidung seiner Söhne. Und sie wollte ihm da scheinbar nicht folgen. Und offensichtlich hatte Mose sie mit den Kindern nachher zurückgeschickt zu ihrem Vater. Wir wissen nicht genau warum, ob es dieser Mangel an geistlicher Einheit war oder ob er seine Familie vielleicht einfach beschützen wollte. Das war ja schon ein sehr riskantes, gefährliches Unterfangen, was der Mose hier in Angriff genommen hat. Aber jetzt ist seine Familie auf jeden Fall wieder bei ihm. Sie werden vereint und das ist gut so. Das ist Gottes Gnade, dass es so ist. Selbst wenn wir uns manchmal reiben, als Ehepaare oder als Familien, wir brauchen einander. Und besonders die Kinder brauchen Mama und Papa. Die Kinder leiden am meisten unter getrennten Familien. Ich merke das immer, wenn ich auf Praiseland bin, auf dem Camp. Das ist das Nummer 1 Anliegen, weswegen Jugendliche Kindergespräche suchen. Wenn die Eltern sich trennen, wenn die Familie nicht heil ist, das belastet sie sehr. Also Kinder brauchen Mama und Papa. Und das ist Gottes Plan. Und das ist am heilsten. Die Bibel sagt uns, die Ehe ist immer, bis dass der Tod uns scheidet. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Vielleicht häuslicher Gewalt oder Ehebruch. Nur im gegenseitigen Einverständnis sollen wir da getrennt sein für kurze Zeit, außer in diesen Ausnahmefällen vielleicht. 1. Korinther 7, Vers 5, da heißt es, entzieht oder beraubt einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Und der Kontext da ist sexuelle Versuchungen, aber ich denke, wir können das auch als Prinzip Gottes sehen. Wir wollen zusammen sein. Als Familien, als Ehepaare auch. Vers 6, und er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jitro, komme zu dir und deine Frau und ihre beiden Söhne mit dir. Also sie kamen hier an den Rand des Lagers und sagen, wir suchen Mose, richtet den Mose aus, seine Familie ist da. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn, und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Ich bin mir sicher, er hat auch seine Familie, seine Frau und seine Kinder geküsst und begrüßt. aber in dieser Kultur gebührte seinem Schwiegervater die größte Ehre und er ist auch die Schlüsselfigur in diesem Abschnitt. Also nur weil die Frauen, die Kinder hier nicht erwähnt werden, heißt es nicht, dass Mose sie ignoriert hat. Ich habe irgend sowas gelesen, jemanden, der das vorgeschlagen hat, aber ich denke, das ist eher Quatsch. Vers 8, und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte, all die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und dass der Herr sie gerettet hatte. Da freute sich Jitro über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, dass er es aus der Hand der Ägypter gerettet hatte. Und Jitro sagte, gepriesen sei der Herr, der euch gerettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk gerettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie. Darauf nahm Jitro, der Schwiegervater des Mose, ein Brandopfer. Brandopfer steht für ganze Hingabe. Das ganze Opfertier wurde verbrannt. Und Schlachtopfer, das steht für Gemeinschaft mit Gott. Brandopfer und Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit Moses Schwiegervater vor Gott ein Mahl zu halten. Also Jitro betete gemeinsam mit Mose und den Ältesten Israels Gott, den Herrn, an. Und wenn wir hier Herr lesen, groß geschrieben, ist das der Bundesname Gottes, Jahwe. Vielleicht hatte Jitro sogar ein Bekehrungserlebnis hier. Er sagt, nun habe ich erkannt, dass der Herr, das Jahwe, größer ist als alle Götter. Ihr wisst, im Denken der Heiden damals waren die Götter territoriale Götter. Jedes Volk hatte so seinen eigenen Gott bzw. Götzen. Aber er sagt, nun habe ich erkannt, dass Jahwe der höchste Gott ist, der einzig wahre, gepriesen sei der Herr. Und warum sagt Jitro das? Weil Mose ihm Zeugnis gegeben hat darüber, über das, was Gott getan hat in seinem Leben. Wir haben das letzte Mal 4 Zeugnisse gehört im Gottesdienst und war das nicht ermutigend? War das nicht aufbauend? War es das nicht wert, dass wir den Gottesdienst ein bisschen überzogen haben? Oder dass es ein bisschen länger gedauert hat? Ich denke ja. Dein Zeugnis, das was du mit Jesus erlebt hast, wie er dich gerettet hat oder was du mit dem Alltag mit Jesus erlebst, das ist eine machtvolle Sache. Also erzähl anderen von Gottes Wirken in deinem Leben. Vielleicht werden die dann auch mitkommen und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern und mit uns gemeinsam den Herrn anbeten. Seht ihr, über intellektuelle Argumente kann man viel diskutieren. Aber dein Zeugnis, das was Gott in deinem Leben getan hat, das was du mit Jesus erlebt hast, das kann dir niemand wegnehmen. Und deswegen ist dein Zeugnis so mächtig. Ich habe letzte Woche im Kindergottesdienst mit den Kindern diese Begebenheit, diese Begegnung von Jesus mit dem besessenen Gerasener durchgemacht. Und wir haben gesehen, wie sehr Gott ihn verändert hat, wie er am Ende vernünftig zu den Füßen Jesus sitzt. Und er will mit Jesus gehen und Jesus sagt ihm aber nein, geh zurück zu deiner Familie und erzähl, wie viel der Herr an dir getan hat. Das dürfen auch wir tun. Zurückgehen zu unserer Familie, erzählen, wie viel der Herr an uns getan hat. Und ich habe den Kindern auf diesem Zettel, wo sie die Geschichte nochmal aufgeklebt haben, auch so eine Frage mitgegeben. Mama, Papa, wie hat Gott dein Leben verändert? Ich mache das gern mal, den Kindern Fragen mitzugeben, um geistliche Gespräche in eurer Familie zu stimulieren. Das, was wir im Kindergottesdienst tun, ist eigentlich nur eine Unterstützung von dem, was ihr zu Hause tut, wie ihr zu Hause eure Kinder zu Jüngern Jesu macht. Also, liebe Eltern, habt ihr euren Kids euer Zeugnis erzählt? die Woche? Wenn nicht, hol es nach. Tu das, nutz die Gelegenheit. Euer Leben ist das größte Zeugnis für sie. Und wenn du keine eigenen Kinder hast, dann erzähl es anderen Kindern. Unseren anderen Kindern als Gemeinde. Unser Zeugnis ist eine machtvolle Sache. Es ist ermutigend, wenn wir teilen, was Jesus in unserem Leben tut. Vers 13, und es geschah am Tag darauf, da setzte Mose sich nieder, um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose von Morgen bis zum Abend. Wie würde euch das gefallen? Ich hasse es schon, wenn ich 5 Minuten im Supermarkt in der Schlange stehen muss. Also Mose war scheinbar der einzige Richter für das ganze Volk. Könnt ihr euch die Schlange vorstellen? Volk von 1 Million, 2 Millionen Menschen. Und alle haben sich da angestellt mit ihren vielen kleinen Problemchen. Der Jitzhak hat meine Frau beleidigt. Und die Ziege vom Jonas hat mein Schaf getreten. Und das Schaf vom Elias hat meiner Kuh das Futter weggefressen. Und so weiter und so fort. Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er mit dem Volk tat, sagte er: Was ist das, was du mit dem Volk tust? Warum sitzt du allein da, während alles Volk von morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater: Weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, dann kommt es zu mir. Und ich richte zwischen dem einen und dem anderen und gebe ihnen die Ordnungen Gottes und seine Weisungen bekannt. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm: Die Sache ist nicht gut, die du tust. Ist ein Segen, so ein direkter Schwiegervater. Jemand, der ehrlich zu dir ist. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. Mose, wenn du alles selber machen willst, dann wirst du ausbrennen. Und das Volk brennt auch aus, das ich anstellen muss den ganzen Tag. Das ist für alle zu viel. Höre nun auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bring du die Sachen vor Gott. Also erstens, Mose, setzt deine Prioritäten richtig. So wie die Apostel es getan haben in der Apostelgeschichte Kapitel 6, wo sie gesagt haben, wir setzen unsere Prioritäten, wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Mose vertritt als geistlicher Leiter das Volk vor Gott im Gebet und suche Gott um Antworten auf unterschiedliche Probleme. Und dann Vers 20, belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Also lehre dann das Volk das, was Gott dir gesagt hat. Das ist die wichtigste Aufgabe eines geistigen Leiters, eines Pastors auch. Den Herrn zu suchen, seinen Willen, seine Führung. Und das heißt, dass wir Zeit im Gebet verbringen. Das heißt, dass wir Gottes Wort, Gottes Willen studieren, die Bibel. Und dass wir das dann den uns anvertrauten Menschen lehren. Weide meine Schafe, hat Jesus zu Petrus gesagt. Das ist das Wichtigste. Im Buch Nehemia, Nehemia 8, Vers 8, da sehen wir, dass der Hohepriester und die Leviten Israels aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes vorlasen, abschnittsweise, und sie gaben den Sinn an, also legten es aus, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und das versuchen wir zu tun. Sonntagmorgens, Dienstagabends in der Bibelstunde, einfach abschnittsweise durch Gottes Wort zu lesen und es versuchen auf unser Leben anzuwenden. Und die Sache ist, wenn die Schäfchen Gottes Wort, Gottes Willen selbst gut kennen dann werden sie viel weniger Rat, viel weniger Seelsorge brauchen. Weil dann werden sie wissen in den meisten Angelegenheiten, was Gott von ihnen will. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre. Also predige, lehre. Und dann sagt im 2. Timotheus 2, Vers 2, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also hier haben wir den zweiten Punkt, das ist Multiplikation und Delegation. Sehen wir auch hier im Vers 21. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über sie. Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit recht sprechen. Und es soll geschehen, dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Die großen Sachen waren die, wo Gott noch keine Offenbarung gegeben hatte. Da, wenn wir weiterlesen in der Bibel, sehen wir verschiedene Situationen, wo Mose vor Gott geht und Gott fragen muss, Gott, was ist jetzt dran hier? Jede kleine Sache, aber richten sie selbst. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Und wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Also Multiplikation und Delegation. Unser Dienst für Gott ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Wir sehen in der Bibel im Neuen Testament dieses Bild vom Leib und den Gliedern. Wir sind ein Leib als Gemeinde und aneinander Glieder. Und jedes Glied hat seine Aufgabe an dem Leib. Gottes Wille für uns ist Abhängigkeit voneinander, Teamwork, in der Gemeinde, in der Familie, überall eigentlich. Gott hat uns nicht dazu berufen, Einzelgänger zu sein, unabhängig zu sein. Wir sollen zuerst abhängig sein von ihm und dann auch abhängig von anderen. Gott hat keine Supermänner erschaffen, ist euch das schon aufgefallen? Gott hat keine eierlegenden Wollmilchsäue geschaffen. Das ist nicht sein Plan. Deswegen gibt es diese auch nicht. Auch nicht unter Pastoren oder Leitern. Und schon allein deswegen ist es unmöglich, alles allein zu tun. Es ist optimal, wenn sich jeder auf seine Stärke konzentriert, auf das, womit Gott ihn begabt hat, und dann ergänzen wir einander. Ich denke, Gott hat mir eine Gabe gegeben, ich kann ganz gut Bibel lehren, predigen, aber ich bin kein besonders guter Administrator. Ich bin nicht der ordentlichste Mensch, wie ihr wisst. Buchhaltung zum Beispiel stresst mich. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Inge den Dienst übernommen hat. Die ist viel organisierter als ich. Und das ist gut so, wenn jeder seinen Teil einnimmt, wo er stark ist. Manchmal nehmen sich Leiter zu wichtig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich denke mir heute, ich hätte die Gemeinde in Darmstadt zum Beispiel schon viel früher abgeben sollen, übergeben sollen, als ich es getan habe. Ich habe mir damals gedacht, ohne mich geht's nicht. Aber ich habe gelernt aus Erfahrung. Und ich meine, ein Stück weit kitzelt es ja unser Ego, oder? Wenn wir so der Mose sind und alle Leute Schlange stehen, weil sie mit mir reden wollen. Es kitzelt uns so lange bis zum Burnout. Nicht allzu lange. Manchen Menschen fällt es schwer zu delegieren. Manche Menschen sind so Machertypen. Ich denke, ich bin ein Stück weit so veranlagt, ich bin ungeduldig. Ich denke mal, bevor ich jemanden groß erkläre, wie er es macht, mache ich es lieber selber. Bin ich schneller. Das stimmt sehr kurzfristig gesehen. Langfristig gesehen, wenn der andere lernen, das auch zu machen, dann sind wir nicht mehr Nummer einer, sondern zwei, die denselben Dienst tun können. Und wenn wir es dann wieder multiplizieren, dann machen vier statt zwei Leuten den Job und so weiter und so fort. Also das ist, was Paulus dem Timotheus schreibt: Was du von mir gehört hast, was du von mir gelernt hast, das vertraue auch anderen an, multipliziere das, sodass der Dienst sich multipliziert. In Grünstadt wohnen so 14.000, 15.000 Leute. Fällt euch auf, dass wir nur ein kleiner Bruchteil davon sind in unserer Gemeinde? Und wenn wir die Stadtmission und Landeskirchen dazu nehmen, dass es nur ein Bruchteil ist? Also wir müssen unseren Dienst multiplizieren. Es gibt noch eine ganze Welt zu erreichen. Es gibt viele Menschen zu erreichen. Es gibt viele Menschen, denen wir dienen müssen. Also jeder Leiter, egal jetzt, ob es der Pastor oder der Prediger oder der Lobpreisleiter oder der Hauskreisleiter oder der Kinderdienstleiter, was immer ist, sollte bemüht sein darum, sich zu multiplizieren. Unsere Aufgabe ist es, ein Stück weit uns selbst überflüssig zu machen, andere zuzurüsten, deinen Job zu machen. Wie gesagt, was du von vielen Zeugen in meiner Gegenwart gehört hast, von mir, das vertraue auch anderen Menschen an, dass sie andere lehren. Das ist erstmal Arbeit, Jüngerschaft, aber es ist eine lohnende Arbeit. Manche Leiter fühlen sich ein bisschen unsicher, fühlen sich vielleicht bedroht, denken sich, oh, was ist, wenn mein Jünger dann besser predigen kann als ich? Bin ich dann meinen Job los? Hey, preis im Herrn. Das heißt, der Gemeinde wird mehr gedient. Oder wir haben vielleicht sogar das Potenzial, dass dann einer von uns beiden rausgeht und eine neue Gemeinde gründet. Meine Überzeugung ist, Gemeindegründung ist der effektivste Weg, um die verlorene Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Ich fände das super, wenn wir mehrere Gemeinden gründen könnten, weitere Gemeinden gründen könnten. Manchen Menschen fällt es schwer zu delegieren, weil sie so Control-Freaks sind. Wollen alles selbst bestimmen. Und das funktioniert nicht. Wenn du delegierst, wenn du Verantwortung, wenn du Arbeit abgibst, dann musst du auch Entscheidungsfreiheit abgeben, sonst ist das für die Leute super frustrierend. Muss ihnen auch die Freiheit geben, Fehler zu machen. Und wir dürfen nicht erwarten, dass andere den Dienst genauso machen wie wir, meine Arbeit genauso machen, wie es ich gemacht habe, weil wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und Gott gebraucht uns auch nach unserer Persönlichkeit. Also delegieren bedeutet ein Stück weit Kontrollverlust. Und davor haben manche Angst. Delegieren hat mit Vertrauen zu tun. Erstmal Gott vertrauen, sich vertrauen kann, dass Gott den anderen gebrauchen kann, der so anders tickt als ich. Hey, Überraschung, Gott kann nicht nur mich gebrauchen. Es ist eigentlich Gnade, dass er mich gebraucht. Und im Vertrauen, dass er den Leib zusammenhält und natürlich auch Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben. Aber es führt kein Weg daran vorbei, zu multiplizieren, zu delegieren. Wenn wir eine Reich-Gottes-Perspektive haben zumindest. Wir müssen versuchen, den Dienst immer mehr und immer mehr auf breitere Basis zu stellen. Wir als Gemeinde wollen wachsen, weil wir Menschen für Jesus erreichen wollen. Weil wir mehr Menschen zu seinen Jüngern machen wollen. Und allein deswegen, um ein Jünger Jesus sein zu können, musst du beteiligt sein am Dienst für andere. Sonst wachsen wir nicht geistlich. Manche Leiter delegieren und multiplizieren nicht, weil sie so Gemeinschaftsmenschen sind. Oder kennen wir auch alle, so diesen christlichen Kuschelclub. Wir haben die Beziehungen, diese liebgewonnenen Menschen, so lieb, dass wir sie nicht mehr loslassen wollen. Deswegen haben wir lieber unseren kleinen Kuschelclub im Hauskreis oder in der Gemeinde. Weil wenn wir den Hauskreis teilen, dann sehen wir uns vielleicht nicht mehr so oft. Oder wenn die Gemeinde wächst, dann hat der Pastor nicht mehr so viel Zeit für mich, für den Einzelnen wie früher. Und wir haben nicht mehr so alle die engsten Beziehungen und wir sind nicht mehr alle die besten Freunde, wie es vielleicht ganz am Anfang war. Und Wir sehen das ja schon, wenn wir gemeinsam essen gehen wollen, dass manchmal nicht mehr Platz ist für alle. Es ist schwer, so viel Platz zu finden. Das ist normal, das sind normale Probleme, wenn wir eine wachsende Gemeinschaft sind. Aber hey, was wollen wir? Wenn wir die Welt für Jesus erreichen wollen, wollen wir eine Perspektive haben, zu wachsen. Es geht nicht um uns oder dass wir groß werden oder dass der Raum voll wird. Darum geht es nicht. Es geht darum, wir wollen das Reich Gottes bauen. Wir wollen Menschen zu Jüngern Jesu machen. Und deswegen wollen wir auch eine Vision haben, uns zu multiplizieren, zu wachsen eben. Also es ist nichts Ungeistliches, wenn wir das am Herzen haben, nur wenn wir es aus den falschen Motiven wollen. Also Neuorganisation der geistlichen Leiterschaft war nötig für Israel. Und wir sehen hier, dass Kleingruppenleiter einsetzt. Einer über 10 und dann Oberste über 50. Das heißt, für je 5 Kleingruppenleiter gab es wieder einen Leiter, der für sie zuständig war. Und ich weiß nicht, ob die Obersten über 100 auch noch auf derselben Ebene waren, vielleicht andere Dienstgruppen, größere Dienstgruppen, oder ob sie hier über je 2 Leiter von 50 wieder einen Leiter gestellt haben. Und dann sehen wir Oberste über 1000, also wieder einer, der Ansprechpartner war für je 10 oder 20 von den Leitern unter ihnen. Wir sehen hier auch, es gab Anforderungen an die Leiter. Mose hat nicht einfach irgendwelche Männer ausgesucht. Wir lesen hier erstens, es sollen tüchtige Männer sein, fähige Männer sein. Und das heißt vor allem Männer, die das Wort Gottes gut kennen. Das ist eine Anforderung für Älteste, für Aufseher, wenn wir die Listen in 1. Timotheus 2 und im Titusbrief Kapitel 1 lesen. Eine Anforderung ist, dass ein Ältester lehrfähig sein muss. Das heißt fähig zu lehren, Gottes Wort zu lehren. Nicht unbedingt von hier vorne, nicht jeder muss ein Prediger sein, aber du musst fähig sein, Gottes Rat weiterzugeben. Vielleicht in einem Seelsorgegespräch. Fähig, gottesfürchtigen, schriftgemäßen Rat zu geben. Zweitens sehen wir hier, es sollen gottesfürchtige Männer sein. Das ist das Wichtigste eigentlich. Männer, die Ehrfurcht, die Respekt vor Gott haben. Die werden dann auch Vorbilder sein. Die werden nach einem heiligen Leben trachten. Und aus den Sprüchen wissen wir, die Furcht des Herrn ist der Weisheit und der Erkenntnis Anfang. Werden dann auch Jesus-zentrierte Leiter sein. Leute, als Leiter wollen wir uns nie selbst in den Mittelpunkt stellen. Ein Stück weit stehen wir vorne natürlich, ist unvermeidlich, aber wir wollen uns an den Mittelpunkt stellen. Wir wollen Leute nicht zu uns ziehen, wir wollen nicht Leute an uns binden. Das ist ganz, ganz ungesund. Sondern wir wollen Leute immer an Jesus binden, immer zu Jesus führen. Den brauchen sie, nicht uns. Ich denke, das ist allen klar. Mit mir könnt ihr nicht viel anfangen, Leute. Aber Jesus ist das Beste, was euch passieren kann. Drittens sollen zuverlässige Männer sein. Männer, auf die man sich verlassen kann. Männer, die tun, was sie sagen. Und als viertes Männer, die ungerechten Gewinn hassen. Unbestechliche Männer. Das ist wichtig für Richter ganz besonders. Geistlich gesinnte Männer, nicht Materialisten. Also wir könnten es eigentlich genauso zusammenfassen wie die Listen in 1. Timotheus 2 und Titus 1. Es sollen Männer mit Charakter sein. Vers 24, und Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hatte. So wählte Mose denn aus ganz Israel tüchtige Männer aus und machte sie zu Oberhäuptern über das Volk. Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10. Diese sprachen dem Volk jederzeit recht. Jede schwierige Sache brachten sie vor Mose, jede kleine Sache aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und dieser ging wieder in sein Land. Hat seine Mission erfüllt. Kapitel 19, Vers 1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten. An eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber, dem Berg Horeb. Dort hatte der Jitro sie auch gefunden. Sie haben ungefähr 11 Monate lang dort gelagert. Hier in der Bibel bis 4. Mose Kapitel 10. Erst dort ziehen sie wieder weiter. Und das war eine wichtige Zeit in der Geschichte Israels. Dort hat Gott ihnen das Gesetz gegeben, dort sind sie zur Nation geworden, dort sind sie eingetreten in den Bund mit Gott. Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Hat sich mit Gott oben auf dem Berg getroffen. Und wir werden hier in dem Kapitel sehen, dass Mose ziemlich oft den Berg hoch und wieder runter ist. Der war wohl ziemlich fit für seine alten Tage. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Also er erinnert sie zuerst an sein Wirken mit ihnen. So wie die kleinen Adler, wenn sie geschlüpft sind und wenn sie alt genug sind zum Fliegen, dann fliegt die Adlermama erstmal unter ihnen und führt sie und leitet sie, bis sie sich selbst zurechtfinden und wieder zurückfinden in das Nest. Und das ist ein Bild hier. Gott erinnert sie an seine Fürsorge, an seine Führung, an seine Erziehung. Und seht hier auch, das Ziel von Gottes Erlösung, das Ziel von Gottes Befreiung ist Beziehung. Er hat sie zu sich gebracht. Es geht um Jesus, es geht um eine persönliche Beziehung mit Gott, nicht um irgendeine Religion. Wir versuchen, Menschen zu Jesus zu führen. Nicht, dass wir Menschen hier herbringen, um Stühle zu wärmen oder irgendwie so, egal was. Nee, sie sollen zu Jesus kommen. Nicht mal zu uns als Gemeinde, aber zu Jesus. Nicht zu mir als Leiter, sondern zu Jesus. Das ist ganz, ganz wesentlich. Nicht zu einer Religion, sondern zu einer Beziehung. Vers 5, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Seht ihr, dass der Bund eine Bedingung hat. Gott wird ihnen den Rest des Buches sein Gesetz geben und einen Bauplan für sein Heiligtum, also Gehorsam und Anbetung gehören zusammen. Das ist der Bund. Dieser Bund hat eine Bedingung, seht ihr, er sagt, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann sollt ihr mein Volk sein. Wenn nicht, dann nicht. Jesus hat gesagt in Markus 3, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der ist meine Familie. Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wenn wir fragen, was ist Gottes Wille für uns? Zuallererst ist Gottes Wille für uns heute, dass wir an Jesus Christus glauben und dass wir ihm folgen. Gehorchen. Wir haben wieder Glauben, Gehorchen. Das gehört zusammen. Wir müssen nicht mehr Opfer bringen, wie im Alten Testament, wie im Alten Bund. Das waren alles nur Bilder auf Jesus hin. Galater 3, Vers 24 sagt uns, das Gesetz ist unser Zuchtmeister oder unser Schulmeister auf Christus hin, damit wir als Glauben gerechtfertigt würden. Wir lesen die ganzen Gesetze, merken, wir können es nicht halten, wir sind schuldig. Und deswegen laufen wir zu Jesus und vertrauen uns ihm an, zur Vergebung unserer Schuld. Wir sind unter dem neuen Bund, in Jesu Blut. Markus hat es vorgelesen. Abendmahl. Jesus hat gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. So könnt ihr in Beziehung mit Gott sein. Neubund, das perfekte Leben, das Jesus am Kreuz für uns, für unsere Schuld eingesetzt hat, damit wir angenommen und versöhnt sein können mit dem Vater. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, das sehen wir auch wieder, Glauben und Gehorchen gehört zusammen, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 5, Vers 23, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 1. Johannes 2, Vers 33, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also Jesus ist das Zentrum für unsere Beziehung mit Gott, das Zentrum unserer Anbetung, Zentrum für unseren Gehorsam, für unsere Unterordnung. Alles dreht sich um ihn. Wir könnten sagen, Jesus ist die ultimative Bedingung Gottes. Wenn du ein Teil von Gottes Volk sein willst, von Gottes Bundesvolk, wenn du Gottes Kind sein willst, dann geht das nur über Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch wichtig zu sehen hier, Gott spricht hier zur Familie Israels oder Jakobs. Und er sagt, ihr sollt von allen Völkern mein Eigentum sein. Das stimmt, aber es ist auch wichtig zu sehen, dass Gottes Bund keine Rassenangelegenheit war. In Kapitel 12 haben wir gesehen, dass viel Mischvolk mit den Juden ausgezogen ist aus Ägypten. Dass sogar viele Fremdlinge unter ihnen waren. Aber diese konnten Teil von Israel werden. Genauso wie später die Heidinnen Rahab und Ruth Teil von Gottes Volk wurden, die sogar im Stammbaum des Messias Jesus zu finden sind. Das war keine Rassenangelegenheit, war auch keine lokale Angelegenheit. Sie hatten zu dem Zeitpunkt noch gar kein Land. Also es geht immer schon um Vertrauen und um Gehorsam. Vertrauen auf die Opfer, die ein Bild sind auf Jesus, heute im neuen Bund natürlich, der Schatten ist vergangen, das Echte ist da, Vertrauen auf Jesus und Gehorsam. Alle, die Gott vertrauen und Gott gehorchen, sind Israel, sind Gottes Bundesvolk. Ihr sollt mein Eigentum sein, sagt Gott, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Königreich Gottes auf Erden. Ein Königreich von Priestern. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ein Priester ist jemand, der Zugang zu Gott hat. Er ist ein Diener Gottes, der anderen Gottes Wort, Gottes Gebote lehrt. Ein Priester repräsentiert Gott vor den Menschen und tritt für die Menschen ein vor Gott. Und Israel sollte so ein Priester sein. Israel sollte den anderen Nationen Licht vermitteln, Gott vermitteln, Licht sein, Zeugnis sein, Mittler sein, damit auch sie zu Gott finden. Und wir wollen Mittler sein, wir dürfen das Evangelium von Jesus, was er für uns getan hat, zu anderen Menschen bringen. Wir dürfen in Fürbitte sein für unsere Mitmenschen. Deswegen ist jeder Christ ein Priester. Das Priestertum aller Gläubigen, sagen wir auch. Jeder von euch hat Zutritt zum Vater in Jesus. Ist das wunderbar? Du bist ein Priester. Eine Priesterin. Ist wunderbar. Eine heilige Nation. Abgesondert. Heilig heißt abgesondert. Eine Nation abgesondert für ihn. Heilige in ihm auch, ihm ähnlich. 3. Mose 20, und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Im Kontext geht es um sexuelle Reinheit. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Aber es gilt auch für jeden anderen Bereich unseres Lebens. Aber das ist Gottes Wille für euch. Abgesondert sein für ihn. Heilig sein in unserem Charakter, so wie er es ihn repräsentieren. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus 2 uns seiner Gemeinde: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Also er schreibt der Gemeinde genau diese Worte, die sind für uns. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir, die wir an Jesus glauben, sind alle eingepfropft in Gottes Volk Israel. Römerbrief, Kapitel 11. Und was für ein Vorrecht, dass wir das sein dürfen. Wir sind auserwählt. Wir sind königliches Priestertum. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen, weil wir Kinder des Königs sind. Wir sind Heilige. Paulus schreibt seine Briefe immer an die Heiligen in Korinth oder sonst wo, obwohl die total chaotisch waren. Aber in Jesus sind wir das, wir sind Heilige. Ihr dürft Heiliger Günther zu mir sagen, das ist vollkommen okay. Das ist biblisch. Wir gehören ihm. Wir dürfen Gottes Reich sein. Reich des Lichts. Ist nicht wunderbar, was für ein Vorrecht es ist? Diesmal weiter. Vers 7. Also dies sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden solltest. Darauf ging Mose hin, also ging wieder runter vom Berg, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Das war so wie ein Eheantrag. Wir können uns das vorstellen, das ist wie eine Trauung. Wenn gefragt wird, willst du? Sie? Als deine Frau annehmen? Und willst du ihn als deinen Mann annehmen? Das ist, was hier passiert. Und wir haben das natürlich immer als ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, die Ehe. Also er legte ihnen all die Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also sie gehen diesen Bund ein, sie gehen diese geistliche Ehe ein, sie nehmen den Antrag an. Und Mose brachte dem Herrn die Wolke des Volkes zurück. Also jetzt ging er wieder rauf auf den Berg. Das Volk sagt, wir wollen es tun, all diese Worte. Problem war, der Geist war willig, das Fleisch aber schwach. Darüber haben wir uns auch letztes Mal unterhalten. Sie haben Gottes Gesetz nicht gehalten. Das Gesetz ist gut, wir sind das Problem, wir sind nicht gut. Wir sind nicht fähig, es zu halten. Deswegen gibt Gott einen neuen Bund. Am Dienstag haben wir uns darüber unterhalten in der Bibelstunde. Passt wunderbar zusammen. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Deswegen hat Gott in Jesus einen besseren Bund gebracht. Ein Bund, der nicht auf unserer Leistung beruht, sondern auf seiner Leistung für uns. Wir sind angenommen in ihm. Unsere Beziehung mit dem Vater, unsere Annahme von dem Vater ist sicher in Jesus. Das können wir nicht vermasseln, solange wir an Jesus festhalten. Und dann aus dieser Beziehung heraus, aus der Gnade heraus, dürfen wir Licht sein und ein heiliges Leben leben. So viel besser der neue Bund, so viel besser, was wir haben, als was Israel hatte im Alten Testament. Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute Morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg anrührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Mit einem Pfeil, nicht mit einem Gewehr. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhallend ertönt, die Rufmusik, dann sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Also Gott musste eine Grenze ziehen zwischen sich und dem Volk, denn seine heilige Gegenwart ist unertragbar für sündige Menschen. Da muss eine Grenze sein. So wie wenn ich mit der kleinen Lena rauf, muss ich mich begrenzen, sonst tue ich ihr weh. So ähnlich ist es mit der Heiligkeit Gottes. Wir können sie nicht ertragen. So oft verniedlichen wir Menschen Gott. Aber nee, Gott ist ehrfurchterbietend. Gott ist heilig. Gott ist rein. Gott ist Licht. Er ist total anders als wir. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Als Jesaja die Repräsentation von Gottes Herrlichkeit auf dem Thron Gottes saß, hat er gesagt, wehe mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das Wunderbare, das Jesus uns gebracht hat, ist, dass wir in ihm Gott ganz vertraut Papa nennen dürfen. Dass wir mit Freimut vor seinen Thron der Gnade kommen dürfen. Das ist wunderbar. Aber lasst uns darüber nicht die Ehrfurcht verlieren. Lasst uns Gott nie so als unseren Kumpel sehen. Lass uns die Ehrfurcht bewahren vor dem wunderbaren Gott. Ich glaube, Mangel an Ehrfurcht vor Gott ist vielleicht eine der größten Plagen in unserer Gesellschaft heute. Auch in der Gemeinde heute ist vielen verloren gegangen. Darauf stieg Mose vom Berg zum Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Also ging wieder runter. Menschen hatten damals, die meisten Menschen hatten nur einen Satz Kleider. Sie wuschen ihre Kleider, das steht für Neuanfang. Erinnert mich an das Bild, das wir in der Offenbarung sehen. Es ist ein Bild für die Gerechtigkeit Jesu Christi, mit der wir bekleidet sind. Es ist ein perfektes, sündenloses Leben. Offenbarung, wo sie mit gewaschenen Gewändern, weiß gemacht im Blut des Lammes, vor Gott stehen. Jesus ist Lamm Gottes, nur er kann unser Leben rein machen und annehmbar vor Gott machen. Und dann sagt er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Nicht, dass Geschlechtsverkehr irgendwie unheilig oder unrein wäre, in der Ehe zumindest, genauso wenig wie Essen. Aber es ist eine Art Fasten hier. Wir enthalten uns von anderen Dingen, damit wir ganz unabgelenkt, mit voller Aufmerksamkeit für den Herrn da sind. Also bereitet eure Herzen, um dem Herrn, um Gott zu begegnen. Und das dürfen auch wir tun, dass wir uns ihm unsere Schuld bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen. Vielleicht durch Fasten, dass wir eine richtige, ehrfurchtsvolle Haltung einnehmen. Bevor wir dem Herrn begegnen, bevor wir auf eine Konferenz fahren von mir aus oder im Gottesdienst zusammenkommen oder ich meine stille Zeit halt mit ihm, dass ich mir bewusst mache, wow, was für ein ehrfurchterbietender Gott. Mit bereitetem Herzen zu ihm. Vers 16, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Wow, War das schon mal auf einem Rockkonzert oder so ein Hip-Hop-Konzert, wo ihr die Bässe im Magen gespürt habt und der Boden gebebt habt? Das ist gar nichts gegen das, was hier abgegangen ist, gegen dieses Rufsignal. Und wahrscheinlich ist es dasselbe Rufsignal, mit dem Gott die Seinen zusammenrufen wird, wenn Jesus wiederkommt. Das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuße des Berges auf, wahrscheinlich mit zitternden Beinen. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, wieder ein Zeichen für Heiligkeit. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Also ein Erdbeben und sie stehen da, ihr müsst euch da mal reinversetzen, was für eine krasse Situation das war. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf, jetzt musste er wieder rauflaufen, traf sich mit Gott. Aber dieser ehrfurchterbietende Auftritt Gottes da an dem Berg. Ich mag Hebräer 12, Vers 18. Was heißt, ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkeln und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. So furchtbar war die Erfahrung. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sogar Mose selbst war voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Ich bin so dankbar, dass wir Jesus haben und nicht mehr den rauchenden, donnernden, bebenden Berg, wo alle zittern. Wow, was für einen Frieden er uns mit Gott gebracht hat. Was für eine Versöhnung er uns gebracht hat. So viel besser, was wir heute haben. Vers 21, und der Herr sprach zu Mose, steig hinab. Jetzt musst du wieder runter. Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantraten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Priester waren die Familienoberhäupter damals wahrscheinlich, die als Priester fungiert haben. Das ist jetzt noch bevor die Priesterschaft eingesetzt wurde. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht mit seinem Gericht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Sind wir bereit für das Geben der 10 Gebote, die wir nächstes Mal sehen werden. Leute, unser Gott ist ein herrlicher Gott. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Unser Gott ist ein ehrfurchterbietender Gott. Er ist unser Schöpfer. Und wir wollen ihn anbeten mit aller Ehrfurcht. Aber gleichzeitig dürfen wir ihn Jesus ganz zärtlich und vertraut Papa nennen. Ist nicht wunderbar? Wie gesegnet sind wir. Vater, wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist wunderschön, du bist perfekt, du bist heilig, du bist ehrfurchterbietend, du bist alles, was wir nicht sind, und dir allein gebührt unsere Anbetung. Bewahr uns in dieser Ehrfurcht, Herr. Und wir sind so dankbar, Vater, dass du uns adoptiert hast in Jesus, dass wir Papa sagen dürfen. Und so, Papa, zieh uns nah zu dir. Danke, Herr, dass du dein Gesetz auf unsere Herzen geschrieben hast. Danke, dass du unsere steinernen Herzen rausgenommen hast und uns fleischende Herzen gegeben hast. Danke, dass du uns veränderst, Herr, dass du wirkst in deiner Gnade wegen Jesus in uns. Das ist so wunderbar. Danke, dass wir in weißen Kleidern vor dir stehen, dass wir bekleidet sein dürfen mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus heute Morgen, wenn wir das nur sein wollen, wenn wir nur darauf vertrauen wollen. Danke, dass du da bist. Lass uns noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.